Okay, wir sind in der Offenbarung, Kapitel 8. Johannes bekommt von Jesus die Offenbarung über die Zukunft und über die die Pläne Gottes in Bezug auf die Zukunft. Und Johannes greift vieles auf und bestätigt vieles, was in den alttestamentlichen Propheten auch schon geschrieben ist, was Gott den alttestamentlichen Propheten schon offenbart hatte, fasst das Ganze noch einmal stärker zusammen. Im Fokus steht Gottes Richterhandeln, Gottes Eingreifen in die Weltgeschichte um das Reich Gottes tatsächlich auf die Erde zu bringen. Das steht im Fokus. Im Fokus steht noch genauer die Zeit, die der Durchsetzung der Herrschaft direkt vorausgeht, die über das Gericht Gottes spricht, was über diese Erde kommt, der Zorn Gottes, der ausgegossen wird über diese Erde. Es ist das Gericht, wovon Petrus sehr intensiv auch spricht in 2. Petrus 3. Das Gericht, das über die Erde kommt wie Feuer oder mit Feuer. Heute werden wir das auch sehen, dass Feuer eine große Rolle spielt in diesem Gericht. So wie die Erde durch Wasser zerstört wurde und gereinigt wurde in der Flut zu Noahs Zeit, so wird das Gericht im Feuer geschehen. So sagt Petrus das. Und er sagt es als Mahnung für uns, dass wir eben nicht denken, nur weil wir uns das nicht vorstellen können, dass es nicht passiert. Das ist oft unser Fehler, dass wir nur von dem ausgehen, was wir an Erfahrungen gesammelt haben. Aber je mehr du auch dich mit Geschichte befasst und mit in die Geschichte vertiefst der Menschheit, dann wirst du auf eine Menge Dinge stoßen, die du dir, obwohl sie wirklich geschehen sind schon, eigentlich nicht richtig vorstellen kannst. Wir haben das in den ersten sieben oder in den sieben Siegeln oder in den ersten sechs Siegeln gesehen. Na, wenn du dich ein bisschen anfängst mit dem schwarzen Tod zu befassen, mit der Pest, die über Europa hinweggerollt ist, um das Jahr 1350, na, wo etwa ein Drittel der Bevölkerung Europas hinweggerafft wurde. Ein Stück weit kommt uns das nahe in der Ebola-Krise, ne, diese Hysterie, die plötzlich ausbricht. Ja, obwohl es doch noch ziemlich weit weg ist. Ne? Und das große Elend ja nur Leute trifft, ne? Die sowieso schon geschlagen sind. Und es ist ganz merkwürdig, dieses Buch, wie gesagt, die Offenbarung spricht viel von dem Gericht und wir, die wir besonders auch als evangelische Christen die Gnade Gottes feiern dieses Jahr, 500 Jahre Reformation, sola gratia, ne? Die Gnade Gottes, das ist doch das, was wir lieben, das, was wir anbeten in Gott, seine Gnade, seine Liebe, seine Barmherzigkeit. Da macht uns das manchmal Mühe, diese schweren Gerichtsbotschaften in der Offenbarung oder in den Propheten zu lesen, wie hart das Gericht Gottes über die Erde kommt. Ich finde es interessant, dass wir und wir lesen es in den sechs Siegeln, die wir gelesen haben in Kapitel 6, das fünfte Siegel, da sehen wir Menschen, die im Himmel, ja, die Seelen, die unter dem Altar sind, von denen, die geschlachtet worden waren um des Wortes Gottes und des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie beten ein Gebet, das werden wir heute sehen in Offenbarung 8, dass dieses Gebet vor Gott auch erhört wird. Sie beten ein Gebet, was wir uns nicht trauen zu beten. Bis wann, heiliger und wahrhaftiger Herrscher, richtest du und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Ein heftiges Gebet. Wir finden durchaus solche Gebete im Alten Testament, oder? Bei den Psalmen. Das eine oder andere Mal finden wir solche Gebete. Und wir finden sie zum Beispiel in Psalm 94, wo es heißt, Gott der Rache, Herr Gott der Rache, strahle hervor. Erhebe dich, Richter der Erde, vergilt den Hochmütigen ihr Tun. Bis wann werden die Gottlosen, Herr, bis wann werden die Gottlosen jubeln, übersprudeln, freches Reden, werden sich rühmen alle Übeltäter? Dein Volk, Herr, zertreten sie, dein Eigentum bedrücken sie. Die Witwe und den Fremden bringen sie um, die Weisen ermorden sie. Sie sagen, ja, sieht es nicht, der Gott Jakobs merkt es nicht. Das ist hier der Aufschrei einer geplagten Seele, die nach Gerechtigkeit sich sehnt, hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, wie Jesus es gesagt hat. Und Jesus sagt, selig diejenigen, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen gesättigt werden. Das Gebet um Gericht, um das Einschreiten Gottes, dass die Ungerechtigkeit nicht mehr sich einfach frei entfalten kann. Ich habe vorhin Radio gehört und da haben sie Mladic heißt er, glaube ich, ne? Diesen serbischen General haben sie vor dem UNO-Kriegsverbrechertribunal verurteilt zu lebenslanger Haftstrafe. Und es ist ja ein menschliches Gericht, ein weltliches Gericht. So sind die Meinungen geteilt, ne? Die Stimmen derer, die dem serbischen Lager angehören in Bosnien, die sagen, was für ein komisches Urteil, das ist doch ungerecht. Andere haben auch schlimme Verbrechen begangen und er hat doch eigentlich nur der rechten Sache im Krieg gekämpft, für die richtige Sache. Und dann hörst du die Opferstimmen, die sagen, ja, das verschafft mir ein wenig Genugtuung, zu sehen, dass er jetzt verurteilt wurde. Es bringt mir keinen Frieden. Es macht es nicht wieder gut, das Unheil, was mir angetan wurde. Eine Frau, die beide Beine verloren hat. Und noch viele Angehörige. Aber es verschafft mir ein wenig Genugtuung. Die Seele, die geknechtet wurde, die gefoltert wurde, die gemartert wurde, sie kennt diese Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Wir kennen sie oft nicht. Warum nicht? Weil wir oft nicht die Geknechteten sind. Weil wir in einer reichen Nation leben, in einem Wohlstandsstaat, der seinen Wohlstand eben nicht immer nur dem verdankt, dass es so gut ist und so brav und so lieb und so gottesfürchtig. Nein, unser Wohlstand hat oft auch mit Schuld zu tun. Wir lassen es gut gehen auf Kosten anderer. Wir sind nicht die Geknechteten. Die Geknechteten sind die, die in furchtbaren Lebensverhältnissen für uns unsere billige Kleidung zusammennähen. Wir haben gerne den Gott der Gnade, weil wir wissen, dass wir eigentlich ziemlich viel Dreck am Stecken haben. Wir hören es gerne, wenn Gott gnädig ist, weil er dann ja auch mit uns gnädig ist. Wir haben unsere Not mit dem Gott der Rache, weil tief im tiefsten Innern wir im Grunde vielleicht ahnen, dass das für uns nichts Gutes bedeuten könnte. Diejenigen, die geknechtet sind, die leiden, die wirklich Opfer sind, für die ist der Schrei nach Rache nicht so ein Problem. Der kommt aus der Tiefe ihrer Seele heraus. Die Sehnsucht nach Gerechtigkeit ist ein sehr persönliches Bedürfnis. Sie haben oft eher Probleme mit dem Gott, der gnädig ist und barmherzig ist und dem Sünder vergibt. Und die Offenbarung zeigt uns Gott in beide Seiten Gottes. Es zeigt uns den, der würdig ist, dass die Siegel zu brechen von diesem letzten Buch, von dem Buch der Geschichte, das aufgeschlagen wird, die letzten Seiten der Geschichte, die aufgeschlagen wird. Er ist würdig. Warum? Weil er sein Leben hingegeben hat und erkauft hat aus jedem Volk, aus jedem Stamm, aus jeder Nation, Menschen für Gott, sie zu Priestern gemacht hat. Und was sind das für Menschen? Das sind Sünder. Er hat sie mit seinem Blut erkauft, mit seinem kostbaren Blut. Das war notwendig. Und ich denke, es ist so wichtig, dass wir die Botschaft vom Kreuz immer wieder hören, predigen, darüber nachdenken. Dass wir das Evangelium nicht verwässern. Menschen haben Probleme damit zu sehen, dass Gott seinen Sohn am Kreuz geopfert hat. Was für ein brutaler Gott. Aber wisst ihr, die Brutalität in der Kreuzigung, sie liegt in uns, in unserer Sünde. Wir sind die Brutalen. Gott ist Liebe. Und Gott ist ein Gott der Liebe. Aber was gerichtet wird am Kreuz, die Brutalität des Kreuzes ist die Brutalität unserer Sünde. Und gleichzeitig die Folge, die Konsequenz, das, was wir ernten. Wir ernten nämlich, was wir säen. Das ist ein Grundgesetz, ein geistliches Grundgesetz. Da gilt tatsächlich Auge um Auge, Zahn um Zahn. Die Brutalität des Menschen, seine Sünde ist es, die am Kreuz gerichtet wird, auf brutale Art und Weise. Und es ist Jesus, der diesen Zorn Gottes auf sich zieht. Der den Zorn auf sich lädt. Der Zorn über die Sünde. Damit du und ich tatsächlich gerettet im Himmel sein können, wenn der Zorn Gottes ausgegossen wird über diese Erde. Dass wir gerettet hindurchgehen durch das Gericht und nicht gerichtet werden, wenn es auch um unsere Ewigkeit geht. Die Frage, ob wir teilhaben an der Ewigkeit Gottes in der Stadt Gottes. Oder ob wir in der Ferne von Gott, in der Gottesferne, im See von Feuer und Schwefel unser Sein verbringen werden. Und so spricht das Buch der Offenbarung immer und immer wieder auf jeder Seite letztendlich uns an, heute, die wir noch davor stehen, auf die diese Dinge zukommen. Immer wieder sich klarzumachen, ich habe es verdient, durch dieses Gericht hindurchzugehen. meine Gottlosigkeit und mein Fleisch gehört gerichtet in diesem Gericht. Und Lob und Dank sei dir, Jesus Christus, dass du dieses Gericht auf dich genommen hast. Und deswegen feiern wir Abendmahl und nehmen das Mahl zur Erinnerung daran, dass wir nicht durch unsere Gerechtigkeit bestehen können, dass wir nicht durch unsere Gerechtigkeit auch entfliehen können vor diesem Zorn, sondern dass Jesus diesen Zorn auf sich genommen hat, damit wir gerettet sind, damit wir ja, befreit sind von dieser Rache. Stell dir vor, dass jedem, dem du irgendwie mal Unrecht getan hast in deinem Leben, den du irgendwie angelogen hast, den du im Stich gelassen hast, den du betrogen hast, dem du keine Liebe zukommen lassen hast, den du links liegen gelassen hast, der dir scheißegal war, den du gelästert hast, den du ja, vielleicht auch körperlich angegriffen hast. Wenn dich der Rachefluch jedes einzelnen dieser Menschen treffen würde, alle diese Gedanken, die diese Leute im Kopf hatten, und im Kopf haben wir ja schon so manchen Menschen umgebracht, oder? Wenn dich das treffen würde, und das ist eben nur, in Anführungsstrichen, das Zwischenmenschliche, all das, was darüber hinausgeht, wo wir versagt haben in unserer Beziehung zu Gott und auch in der Aufgabe, die Gott uns gegeben hat, unser Leben zu leben als in seine Botschafter, als sein Ebenbild. Der Zorn Gottes über diese Welt, über uns Menschen, ist gerechtfertigt. Und Jesus bricht die sieben Siegel eins nach dem anderen auf und es kommt Gericht. Und ich finde es interessant, die ersten Gerichte sind eigentlich Gerichte, die durch uns selbst kommen, die wir uns selbst beifügen. Ja, wir sind es, die wir einen Antichristen, wir Menschen sind es, die wir einen Antichristen uns auf das Pferd setzen, um ihm zuzujubeln. Wir Menschen sind es, die wir uns dann gegenseitig auch abschlachten in einem furchtbaren Krieg. Wir selbst sind es mit der Art und Weise, wie wir leben, die es dazu bringen, dass es eine furchtbare Hungersnot gibt. Eine furchtbare Teuerung. Obwohl wir eigentlich genügend Nahrungsmittel auf dieser Erde haben, schaffen es die Banker irgendwie durch ihre Wetten, die Preise von Lebensmitteln so hoch zu treiben, dass sich Menschen in bestimmten Bevölkerungsregionen ihr Brot kaum leisten können. Hatten wir vor einer Zeit, ging das so ein bisschen durch die Medien, ich weiß nicht, wie es im Moment aktuell ist, aber es gab eine Zeit, da gab es durch diese extremen Spekulationen, wurde der Preis immer weiter hochgezogen. Jetzt aber, in Kapitel 8, lesen wir von den Posaunen. Das siebte Siegel wird geöffnet. Und mit dem siebten Siegel ist nicht alles vorbei, sondern mit dem siebten Siegel geht es weiter. Und jetzt kann man sagen, oh, wie heftig, warum hat Gott noch nicht genug? Nein, wir sehen, dass Gott in diesen Gerichten immer noch eigentlich einen Aufruf zur Buße sendet auf diese Erde. Dass diese Gerichte immer noch ein Appell Gottes an die Menschheit ist, umzukehren. Die Menschheit wird nicht vollständig vernichtet in diesen folgenden Gerichten, sondern es wird immer noch innegehalten. Und so ist auch dieses, was hier jetzt steht, in Kapitel 8, Vers 1, auch Ausdruck von Gottes Charakter, Gottes Wesen. Als es das siebte Siegel öffnete, entstand ein Schweigen im Himmel, etwa eine halbe Stunde. Das ist ein sehr interessanter Vers. Gibt es viele spekulative Deutungen zu. Was ist eine halbe Stunde Ewigkeit? Ich weiß es nicht. Es ist ein gewisses Stilmittel in der Rede, eine Pause einzulegen. Ich kenne es auch aus der Musik, na, ich bin ja Musiker, habe eingehend Musik studiert. Auch das ist ein Stilmittel, was zum Beispiel in der Barockmusik in der Zeit Johann Sebastian Bachs um 1700 herum, da hat man verschiedene rhetorische Mittel, wie man sie in der Redekunst verwendet, auch in der Musik eingesetzt. Und eins dieser Stilmittel ist tatsächlich die Pause. Ne? Du hast die ganze Zeit Musik, die ganze Zeit, vielleicht mit einem großen Orchester oder großem Chor, und die ganze Zeit, die ganzen Stimmen sind in Bewegung und preisen den Herrn, und plötzlich eine Generalpause, alle schweigen. Boah, was ist das für ein starkes Mittel, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, um innezuhalten, um sich zu sammeln, um dann neu zu sehen, was passiert jetzt. Also nach diesen 6 Siegeln, die geöffnet wurden, entsteht dieses Schweigen im Himmel. Vorher sehen wir den Lobpreis, die Anbetung. Wir sehen es in Kapitel 5, 4 und 5 im Himmel nach der Entrückung. Wir sehen es aber auch in Kapitel 7, mittendrin in dieser Zeit der Trübsal auf Erden, sehen wir diese ganzen Menschen, die zusammengebracht worden sind, die gerettet wurden aus dieser Trübsal heraus, die große Volksmenge, die anbetet. Und dann aber, als das 7. Siegel aufgebrochen wird oder geöffnet wird, entsteht dieses Schweigen. Es ist ein Schweigen, ein Innehalten, weil das Gericht umso heftiger jetzt losbricht. Ich sah die 7 Engel, die vor Gott stehen, und es wurde ihnen 7 Posaunen gegeben. Und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar, und er hatte ein goldenes Räucherfass, und es wurde ihm 4 Rauchwerk gegeben, damit er es für die Gebete aller Heiligen auf den goldenen Altar gebe, der vor dem Thron ist. Die Posaunen, die hier den 7 Engeln, die vor Gott stehen, besonders hochstehenden Engeln gegeben werden. Wir sehen diese Posaunen oder diese Hörner auch im Alten Testament im Volk Israel als Signalhörner, die zum Krieg blasen, die Alarmsignal aussenden. Und dann kommt der andere Engel. Er hat dieses goldene Räucherfass. Das sind diese auch im Tempel wurde das dargebracht, dieses Rauchopfer. Und es ist schon in Kapitel 5, dass uns eben gesagt wird, dass die Gebete der Heiligen in Rauchwerk dargebracht werden. Da sind es die 24 Ältesten, die dieses Rauchwerk darbringen, die Gebete der Heiligen. Ich fand eine Auslegung sehr schön, die ich gelesen habe, dass in Kapitel 5 es die Gebete, unsere Gebete sind, in der Zeit, die vor der Trübsal sind, die beten, dein Reich komme. Und hier in Kapitel 8, die Gebete, die wir in Kapitel 6 lesen, die Gebete, bis wann rächst du nicht und richtest nicht? Und der Rauch des Räucherwerks stieg mit den Gebeten der Heiligen auf aus der Hand des Engels vor Gott. Und der Engel nahm das Räucherfass und füllte es von dem Feuer des Altars und warf es auf die Erde. Und das ist sozusagen dieser Sinnbild, das Sinnbild. Die Gebete um Gerechtigkeit, dass Gott Gerechtigkeit schaffen möge, dass Gott richten möge. Wie gesagt, dieser Mladic ist gerichtet worden und er ist verurteilt worden zu einer lebenslangen Haftstrafe. Sie besteht vielleicht noch in 20 Jahren oder so. Keine Ahnung, wie alt er schon ist. 75, ja, also 20 Jahre wäre schon hochgegriffen, ne? Ist das die gerechte Strafe für seine Vergehen? Wie gesagt, es gibt vielleicht ein Gefühl der Genugtuung, aber Gerechtigkeit wird dadurch nicht geschaffen. Gott möge richten. Das ist das Gebet der Verfolgten. Und Gott erhört dieses Gebet. Das zeigt uns diese Verse. Er spottet nicht denen, die gelitten haben. Er spottet nicht den Geknechteten, den Verfolgten, den Hingeschlachteten. Er lacht nicht über sie. Nein, er leidet mit ihnen. Er weint mit ihnen. Er ist selbst diesen Tod gestorben am Kreuz. Er stirbt mit ihnen. Und er richtet diejenigen, die das getan haben. Er richtet die Sünde. Und deswegen werden diese Gebete erhört und es wird Feuer vom Altar genommen, was im ursprünglichen oder was im Tempel, im Tempel Israels dazu benutzt wurde, um das Brandopfer zu verbrennen. Das Sündopfer. Dieses Feuer wird genommen und es wird auf die Erde geschmissen. Das Gericht des Feuers. Es geschahen Donner und Stimmen und Blitze und ein Erdbeben. Und die sieben Engel, welche die sieben Posaunen hatten, machten sich bereit, um zu posaunen. Und der erste posaunte und es kam Hagel und Feuer mit Blut vermischt und wurde auf die Erde geworfen. Und der dritte Teil der Erde verbrannte und der dritte Teil der Bäume verbrannte und alles grüne Gras verbrannte. Wir sehen hier, dass in den folgenden Versen erstmal vier Posaunen direkt hintereinander kommen, die sehr ähnlich strukturiert sind von dem, wie es geschrieben ist. Das ist ein Stück weit spiegelbildlich zu den vier ersten Siegeln, wo wir die vier Reiter hatten. Hier kommen jetzt die vier Posaunen aus dem siebten, die ersten vier Posaunen aus dem siebten Siegel heraus. Wir hatten vorher gesehen in Kapitel 7, dass vier Engel die Winde in den vier Himmelsrichtungen festgehalten haben. Und sie sollten noch einmal innehalten, bevor sie der Erde und dem Meer oder irgendeinem Baum Schaden antun. Und hier kommt jetzt aber das Gericht über die Erde, über das Meer, auch über die Bäume. Der erste posaunte und es kam Hagel und Feuer mit Blut vermischt. Das, was wir jetzt hier in den kommenden Versen sehen, sind in diesen Posaunen, dass große Dinge auf die Erde stürzen, geworfen werden. Na, es wird ja gesagt, dass das Feuer auf die Erde geworfen wurde. Wir sehen das schon im sechsten Siegel, dass dort die Rede war davon, dass Sterne des Himmels fielen auf die Erde wie ein Feigenbaum geschüttelt. Man sieht hier also aus dem sechsten, siebten Siegel hervor, tritt im Grunde das Gericht deutlicher zutage, dass hier etwas auf die Erde geschmissen wird. Jack Smith hat das so geschrieben und andere Ausleger, dass es hier womöglich um Meteoriten sich handelt, die auf die Erde stürzen. Feuerhagel. Und der dritte Teil der Erde verbrannte. Und der dritte Teil der Bäume verbrannte und alles grüne Gras verbrannte. Wir sehen es jetzt schon. Das sogenannte Klimaphänomen El Niño greift um sich. Trockenheit und Dürre in bestimmten Bereichen der Erde. Wir sind ja nicht davon betroffen. Ne? Uns geht es ja gut damit. Aber wir sehen es im Fernsehen. Ne? Wir hören davon. Von den Dürren, die auch Hungersnöte nach sich ziehen. Und dann kommt eben dieser Feuerhagel auf die Erde. Und es wird tatsächlich alles verbrannt. Wir sehen die großen Waldbrände, ne, die sich ausbreiten. In Kalifornien, ja. Die Kalifornier sind betroffen. Ne. Die spüren das jetzt plötzlich. Es wird immer trockener, es gibt immer weniger Regen. Und dann diese Waldbrände, die nicht zu löschen sind, die alles platt machen. Einen Waldbrand zu stoppen ist so unglaublich schwierig. Ne? Die Feuerwehrleute unter uns wissen das. Wenn es erstmal richtig losgeht, ne? Diese ganzen und die ganze Dynamik, die so ein Feuer entfacht, ein großes Feuer. Es ist nicht verwunderlich. Es wird so kommen. Ein Drittel der Teile der Bäume verbrennt und alles grüne Gras. Diese wunderbare Steppe der Taiga oder hier in der Mongolei, ne, wenn du manchmal so Bilder von der Mongolei siehst, so diese riesigen Graslandschaften oder was weiß ich, in Kenia dann so, ne, wo die schönen Tiere da drauf rumlaufen. Alles Geschichte, alles niedergebrannt. Und der zweite Engel posaunte und etwas wie ein großer feuerflammender Berg wurde ins Meer geworfen. Und der dritte Teil des Meeres wurde zu Blut. Und es starb der dritte Teil der Geschöpfe im Meer, die Leben hatten. Und der dritte Teil der Schiffe wurde zerstört. Ich kann mir vorstellen, dass das geschieht. Es geschieht ja jetzt schon, das Sterben der Meere. Wir kriegen es schon so hin. Aber dann wird es geschehen, in einem Augenblick. Der dritte Teil der Geschöpfe der Meere wird vernichtet werden. Aber auch der dritte Teil der Schiffe. Ich kann mir vorstellen, ne, wenn da so eine riesige Materie ins Meer hineingeschleudert wird, wie die Flutwellen, na, um sich schlagen. Wie gesagt, wir haben vor einigen Jahren das gesehen in diesem furchtbaren Tsunami, was für eine Macht und Gewalt dieser Tsunami auslöst. Nur ein bisschen Erdbeben, ne, an einer Stelle und ein riesige Flutwellen. Der dritte Engel posaunte und es fiel vom Himmel ein großer Stern, brennend wie eine Fackel, und er fiel auf den dritten Teil der Ströme und auf die Wasserquellen. Und der Name des Sterns heißt Wermut, und der dritte Teil der Wasser wurde zu Wermut, und viele der Menschen starben von den Wassern, weil sie bitter gemacht waren. Wie sehr unser Leben von Wasser abhängt. Wie gesagt, auch das kriegen wir mehr und mehr mit, indem wie sich die Situation unserer Erde verändert. Wir sehen, wie Menschen darum ringen, genügend Wasser zu haben. In bestimmten Gebieten, in Afrika, in bestimmten Gebieten in China. Ich habe neulich mal so einen Bericht gelesen, in bestimmten Gebieten von China, wo so eine große Wasserknappheit ist, dass ja, die Leute einfach, ja, und wir sind so abhängig vom Wasser. Und hier wird in irgendeiner Form, ich weiß es selber nicht, wie es geschehen wird, es steht hier, wie eine Fackel fällt ein großer Stern auf die Wasserquellen, auf die Ströme und macht das Wasser bitter, sodass es nicht mehr zu trinken ist. Der vierte Engel posaunte und es wurde geschlagen, der dritte Teil der Sonne und der dritte Teil des Mondes und der dritte Teil der Sterne, sodass der dritte Teil von ihnen verfinstert wurde und der Tag seinen dritten Teil kein Licht hatte und ebenso die Nacht. Vielleicht bricht demnächst wieder so ein Vulkan da in Island aus, ne? Und dann können wieder unsere Flugzeuge nicht fliegen und Aber es kann sein, dass tatsächlich in der Vergangenheit, es gab immer wieder Zeiten, wo die Forscher herausgefunden haben, da gab es so kleine Eiszeiten, sagt man, spricht man davon. Auch im Zusammenhang mit der Reformation gab es sowas. Das sind Jahre, in denen tatsächlich wir regelrecht eiskalte Sommer hatten. Und das lag daran, dass irgendwo mächtiger Vulkan ausgebrochen ist, der tatsächlich durch diese ganzen, durch den ganzen Rauch, diese ganze Lavaasche, letztendlich den Himmel so verdunkelt hat, dass nicht mehr die Sonne nicht mehr die Kraft hatte auf der Erde. All diese Dinge, die hier passieren auf der Erde, mit dem Wasser, die führt mir vor Augen, wie wunderbar hat Gott alles geschaffen. Wie wunderbar versorgt er uns. Wie gnädig ist er über die Jahrtausende hinweg einer sündigen Menschheit, dass er unsere Lebensressourcen uns gibt. Da sind alle Bäume, da wachsen die Bäume, da wächst das Gras, damit die Tiere zu fressen haben, damit wir was zu essen haben. Die Meere voll eigentlich, reich sind diese Meere von Fischen, von Lebewesen, so reich, du kannst dich eigentlich einfach so draus bedienen. Ihr kennt doch diese Filme, diese schönen Naturfilme, wenn da so ein Bär irgendwie in Alaska da an so einem Fluss steht, und ihm die Lachse ins Maul springen, so. Ne? Er macht so den Mund auf, so, ab. Er braucht nur den Mund zuzumachen, Dann hat er seinen Lachs im Maul. So reich, so die Fülle hat Gott gegeben. Die Lebensgrundlagen, es ist so wunderbar. Wie gesagt, du machst deinen Wasserhahn aus und da kommt sauberes Wasser raus. Mann, was für ein Geschenk. Du kannst ständig nachkippen. Oh, bist du ein bisschen durstig von deinem Sport, den du gemacht hast? Oh, ja, wunderbar. Und es ist sauber. Es tut dir gut. Es tut deinem Leib gut. Und dann, wie gesagt, die Kraft der Sonne. Jetzt im Herbst merken wir das, oder? Wir sind alle so ein bisschen depressiv, alle so ein bisschen, wir wollen alle lieber ein bisschen zu Hause bleiben. Ne? Wer einen Kamin hat, der freut sich, der macht sein Feuerchen an. Ne? Aber wer keins hat, der denkt sich so, oh, hoffentlich lädt er mich mal ein, der hat so einen schönen Kamin. Aber es ist eine Phase, wir wissen, das geht vorüber, also, das wird schon wieder gut werden, wenn der Frühling dann wieder kommt, und der Sommer. Und wenn die Sonne wieder so richtig Kraft hat. Ne? Heute Abend war es schon schön, als ich nach Hause gefahren bin, die Sonne mal wieder richtig schön hell strahlen zu sehen. Habe ich gedacht, oh schön. Ne? Hat mir gleich wieder gute Laune gemacht. Gott tut in diesem Gericht etwas, es hat einen gewissen Spiegel zu dem, was wir in der Schöpfung sehen. Gott schafft am Anfang Tag für Tag diese wunderbare Erde mit all ihren Schönheiten, mit all ihrem Reichtum. Und hier zerstört er es. Er macht es kaputt. Aber er macht es nicht kaputt, weil er irgendwie so zerstörungswütig ist. Nein, es ist das Gericht über eine gefallene Schöpfung. Denn die Schöpfung, so schön sie auch ist, so reich und so herrlich, so wunderbar sie ist, deswegen ist sie dennoch eine gefallene Schöpfung. Und sie zeigt es auch überall, an allen Ecken und Enden. Auch die lieben Tierchen sind böse. Sie fressen sich gegenseitig auf und morden. Ja, es gibt sogar solche heftigen Fälle im Tierreich auch. Da sind die Tiere manchmal genauso böse wie die Menschen, dass sie ihre eigenen Artgenossen umbringen. Ist aber eher die Ausnahme. Die Bibel sagt uns ganz klar, dass die Schöpfung ist gefallen wegen uns, weil wir die Herrscher, die Herren über diese Schöpfung gewesen sind. Weil Gott uns eingesetzt hat als Herren über diese Schöpfung. Und wir haben Gott nicht geachtet. Wir haben uns versündigt an ihm. Und deswegen ist die ganze Schöpfung gefallen. Und so ist sie hineingenommen auch in dieses Gericht über die Menschen. Die ganze Schöpfung ist mit hineingenommen in dieses Gericht. Auch sie trifft dieses Gericht. Und ich sah und ich hörte einen Adler hoch oben am Himmel fliegen und mit lauter Stimme sagen: Wehe, wehe, wehe denen, die auf der Erde wohnen, wegen der übrigen Stimmen der Posaune der drei Engel, die da die Posaunen werden. Wieder ein Warnruf, ein Adler, vielleicht ein Engel mit Adlergesicht, wie wir das gesehen haben, einer dieser vier Wesen, die vor Gottes Thron waren, mit dem Adlergesicht. Er verkündet dieses Wehe über die Erde. Und es ist, wie gesagt, wir finden das auch später noch immer wieder, dass Gott eigentlich einen Warnruf über die Erde schickt. Eine Erde, die schon so viel vom Zorn Gottes erlebt hat, ruft Gott zu: Kehrt doch um. Es wird noch schlimmer kommen. Es wird noch schlimmer kommen. Und das ist das, wenn du in deinen Fernsehen guckst, ne, wenn du all die Dinge siehst, die Schreckensmeldung, kannst du ganz locker sein und sagen: Ja, es wird noch schlimmer kommen. Es wird noch schlimmer kommen. Es wird nicht besser werden. Und wenn da jemand sagt: Ja, wir machen alles besser, dann solltest du aufhorchen. Solltest du vorsichtig sein. Menschen, die meinen, dass sie alles besser machen und dass sie das Ganze im Griff bekommen, die wissen nicht, was sie sagen. Lass uns noch einmal in Römer 8 diesen Gedanken verfolgen. Dass Gott tatsächlich die Schöpfung, mit die ganze Schöpfung sieht und mit einbezieht in sein Handeln am Menschen. Wir steigen mal ein in Vers 12. So sind wir nun, Brüder, nicht dem Fleisch Schuldner, um nach dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Das ist eine deutliche Warnung an uns. Paulus formuliert es und sagt es uns als Christen: Wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. So werdet ihr das Gericht Gottes euch zuziehen. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes, die sind Kinder Gottes. Nicht die, das lautstark verkünden und von sich selbst behaupten, sondern die tatsächlich vom Geist Gottes geleitet werden. Woran erkennst du, dass jemand vom Geist Gottes geleitet ist? Du siehst es an seinen Früchten. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe. Ob jemand im Fleisch lebt, siehst du auch. Die Werke des Fleisches aber sind offenbar. Galater 5 kannst du alles nachlesen. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen: Aber Vater. Dieser Geist Gottes, der kostbare Geist Gottes, den wir empfangen haben, der uns versiegelt hat, der das die Anzahlung auf unser Erbe ist, der uns Gewissheit darüber gibt, dass wir Kinder Gottes sind. Aber noch mehr, der die Kraft ist, unser Leben zu verwandeln in das Ebenbild Christi. Wenn du diesen Geist nicht hast, dann hast du ein Problem. Wenn du diesen Geist hast, dann freu dich und preise den Herrn dafür. Rühme dich des Herrn, dass er dir Anteil an seiner Gnade geschenkt hat, Anteil an seinem Leben, Anteil an seiner Gerechtigkeit, dass du nicht mehr mitschwimmen musst im Unheilsstrom dieser Welt, sondern dass du gegen den Strom schwimmen darfst, ein Leben führen kannst, das Gott wohlgefällig ist. Und ich spreche nicht davon, dass es ein perfektes Leben ist, dass es ein sündloses Leben ist, davon spreche ich nicht, aber ich spreche von dem Leben im Geist. geleitet durch den Geist. Und der Geist Gottes führt uns auch immer wieder zur Umkehr, wenn wir sündigen. Wir bleiben nicht in der Sünde. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist sehnt sich immer wieder zurück zum Vater, immer wieder zurück nach Hause. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi. Wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Und das finde ich einen wichtigen Zusatz hier. Paulus macht deutlich, die Kinder Gottes, sie leiden. Sie leiden nicht aufgrund ihrer Dummheit und Sünde, sondern aufgrund dessen, dass sie zu Christus gehören. Und ich glaube, Geschwister, wenn wir in dieser Welt nicht auch leiden, und das, wie das Leiden aussieht, das ist hier nicht definiert. Ja? Du musst jetzt nicht irgendwie unbedingt irgendwie Leute haben, die hinter irgendeiner Straßenecke auflauern und dich zusammenschlagen, weil du zu Jesus gehörst, weil du Jesus bekennst. Ja? Und wenn du das nicht hast, dann bist du kein wirklicher Christ. Davon spreche ich nicht. Aber Paulus macht uns klar, wenn du nicht irgendwie auch um des Namens Christi willen leidest, dann stimmt irgendwas mit dir nicht. Wenn wir wirklich mitleiden, das fängt schon damit an. Und es ist nicht nur, dass wir verfolgt werden, Geschwister, sondern dass wir leiden in dieser Welt mit den Menschen, die leiden. Das ist der barmherzige Samariter, der das Leiden an sich heranlässt. Das Elend eines Menschen, der unter die Räuber gefallen ist und sich seiner erbarmt und hingibt. Das ist Mitleid. Ich leide mit Christus, der auch geschlagen wurde und erniedrigt wurde. Es ist das Leiden, das ich habe, weil ich Gottes Geboten treu lebe und auf die Verheißung Gottes warte und mir nicht nehme, was ich haben will. Und dieses Warten ist manchmal schmerzhaft und tut weh, dass ich Dinge vermisse, die andere sich einfach gönnen und nehmen. Und ich muss noch weiter darauf warten, weil ich Gott treu bin, weil Gott gesagt hat, warte, bis ich es dir gebe. Das Leiden auch mit Menschen, die Opfer von Gewalt und Terror sind. Menschen, die Opfer sind von der Sünde. Kinder, die so achtlos behandelt werden, die wie Gegenstände behandelt werden, die weggeschmissen werden, wenn sie nicht mehr zu gebrauchen sind. Wenn ich wirklich mitleide, wenn ich den Geist Gottes in mir habe, das lässt mich nicht kalt. Das verursacht Leiden in mir. Menschen möchten nicht leiden. Sie versuchen, dem Leiden zu entfliehen. Und wir Christen, wir sollten jetzt nicht irgendwie gucken, dass wir irgendwie vielleicht mal leiden können. Aber Geschwister, wenn wir leiden, wenn wir mal eine Zeit haben, wo wir nachts nicht schlafen können, weil uns so vieles durch den Kopf geht. Geschwister, dann müssen wir nicht unbedingt zum Psychologen rennen und sagen, was mache ich falsch? Sondern wir sollen ins Gebet gehen. Wir sollen unsere Leiden vor Gott bringen und die Leiden dieser Welt. Wir sollen dieses Gebet sprechen, dein Reich komme, Herr, komme bald, dass Gerechtigkeit regiert. Das sollte uns antreiben dazu, selber mitzuwirken bei dem, was Gott noch tun will in dieser Welt. Aber eben auch im Gebet darum zu ringen, dass Jesus bald kommt. Und dann die Ermutigung von Paulus. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Es wird ja der Tag kommen, wo Christus kommt auf Erden und wo er alles wieder in Ordnung bringt, auch mit dieser Schöpfung, wo er diese ganze Welt reinigen wird und heilen wird von dem Sündenfall und von all dem, was wir dieser Welt angetan haben auch. Er wird diese Welt heilen. So sagen uns das die alttestamentlichen Propheten. So sehen wir das auch in der Offenbarung nachher im tausendjährigen Reich. Er wird sie heilen und er wird eine gerechte Regierung einsetzen. Er wird regieren mit allen denen, die ihn angenommen haben als ihren Herrn, die umgestaltet worden sind in sein Bild, die Teil dieser Menschen sind, die Gott eigentlich so gedacht und geplant hat. Und Gott möchte dich und mich dabei haben, dass wir tatsächlich das sind, wozu wir eigentlich ursprünglich geschaffen sind, nämlich über diese Welt gerecht zu regieren. Und die Schöpfung wartet darauf. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden. Nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Jetzt sind wir hier in Offenbarung und sehen, dass es noch mittendrin im Gericht ist. Und das Schlimmste kommt noch. Wehe, wehe, wehe. Und gleichzeitig sehen wir diejenigen, die das Opfer Jesu angenommen haben, die das Blut Christi nicht gering geachtet haben, sondern die sich haben erretten lassen, die sich haben reinigen lassen, die sich haben umgestalten lassen, die den Heiligen Geist empfangen haben und dann vor dem Lamm anbeten werden. Sie werden nicht auf dieser Erde sein, während dieses Gericht auf diese Erde kommt. Deswegen lass uns diesen Bund erneuern. Lass uns diesen Bund feiern, den Jesus mit uns geschlossen hat. Denn im Hebräer 10 heißt es, wie viel schlimmere Strafe meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein erachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat? Denn wir kennen den, der gesagt hat, mein ist die Rache, ich will vergelten, und wiederum, der Herr wird sein Volk richten. Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Hebräer 10, Vers 29 bis 31. Wir dürfen Abendmahl feiern. Wir dürfen das Blut Jesu hochachten, in Ehren halten. Wir dürfen diesen Bund feiern. Wir dürfen uns unter seinen Schutz, in seine Gnade flüchten und bergen. Aber wir sollen nicht mit der Gnade spielen, die Gott uns gibt. Wir sollen in dem Geist, den er uns gegeben hat, auch wandeln und uns leiten lassen von diesem Geist. Und so lasst uns einfach jetzt zusammen das Mahl nehmen, wirklich als Chance, wieder und wieder, wie wir es jede Woche haben, aber auch diese Woche, als Chance, einfach unsere Sünde vor ihn zu bringen, uns reinigen zu lassen, uns erneuern zu lassen, uns neu erfüllen zu lassen von seinem Geist. Dass wir getrieben, geleitet sind von seinem Geist, dass wir ihn wirklich radikal und konsequent nachfolgen. Dass wir gestärkt sind, durch ihn auch durch die Leiden hindurchzugehen, durch die wir hindurchgehen müssen. Vielleicht gerade im Moment, vielleicht in Zukunft. Und dass wir seine Herrlichkeit aber auch vor Augen haben. Die Herrlichkeit, die er für uns bestimmt hat. Jesus, wir bitten dich, dass du jetzt einmal für uns segnest, dass wir uns stärken an deinem Blut, an deinem Leib, den du für uns gegeben hast. Wir preisen dich und danken dir, dass wir dir gehören und dass du ja, uns gnädig bist. Herr, und wir wollen beten zusammen mit allen, die dich lieben. Herr, komme bald. Dass du Gerechtigkeit auf dieser Erde herstellst. Herr, die Gerechtigkeit, die wir Menschen irgendwie zu Wege bringen, die ist so schwach, so unvollkommen, so falsch oft. Herr, und die Ungerechtigkeit triumphiert auf dieser Erde. Vergib du uns und reinige du uns und hilf du, dass wir deine Botschafter wirklich sind, dass dein Licht hell leuchtet in uns und durch uns hindurch in diese finstere Welt. Herr, wir wollen uns stärken, wir wollen uns festigen in deiner Gnade und bitten dich, dass du, während wir das Mahl nehmen, uns erfüllst mit deinem Geist. Amen.